Simon Mobile, dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon.
Sim, 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 Simon.
Das Bild News Update.
Es ist Samstag, der 23. März, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Harry und Meghan hatten keine Ahnung von Kates Krebsstatement. Russland schiebt Anschlag der Ukraine in die Schuhe. Klimakaoten hacken Rollbahn von VW Airport auf. Sie hatten keine Ahnung. Während Prinz Harry und seine Frau Meghan am Donnerstagabend in Los Angeles ihre Stiftung Archwell Foundation bei einem Event vertraten, bereitete sich Prinzessin Kate im fast 9000 Kilometer entfernten London darauf vor, ihre Krebserkrankung mit der Öffentlichkeit zu teilen. Die Princess of Wales in ihren schwersten Stunden. Und ihr Schwager und einst vertrauter Freund Prinz Harry steht lässig und gut gelaunt auf einem Event, völlig ahnungslos. Die Aufnahmen des Exil Royals und seiner Frau, die TMZ veröffentlichte, zeigen einmal mehr, wie tief der Graben zur königlichen Familie mittlerweile ist. Quellen, die den Sussex nahestehen, bestätigen das der New York Post. Sie hatten keine Ahnung und erfuhren von den Neuigkeiten etwa erst zur gleichen Zeit wie der Rest der Welt, so ein Insider. Man darf Harry und Meghan zugutehalten, dass sie vermutlich nicht gut aufgelegt in der Öffentlichkeit gestanden hätten, wenn sie gewusst hätten, welch bedrückende Nachricht das englische Königshaus gerade für die Öffentlichkeit vorbereitet. Das Statement, welches Harry und Meghan kurz nach Kates Videobotschaft veröffentlichten, fiel knapp und emotionslos aus. War Harry angefasst, dass er für seine Familie offensichtlich keine Rolle mehr spielt? Laut Daily Mail soll Harry seinen großen Bruder, den britischen Thronfolger Prinz William, und seine Frau Kate sofort kontaktiert haben, nachdem er von der Krebsdiagnose erfahren hatte. Dass es ein warmherziges Gespräch war, bleibt nach dem kühlen Sussex-Statement zu bezweifeln. Dramatische Wende nach dem schrecklichen Terroranschlag auf ein Konzerthaus in Moskau am Freitagabend. Russland macht plötzlich die ukrainische Regierung in Kiew für das ISIS-Massaker mit 115 Toten verantwortlich. Auch Kreml-Diktator Wladimir Putin persönlich. Er sprach im russischen TV, verurteilte die barbarische terroristische Tat und sagte, alle Angreifer seien festgenommen worden. Sie hätten versucht, in die Ukraine zu fliehen. Alle Verantwortlichen für den Angriff würden bestraft. Für Sonntag setzte er einen nationalen Trauertag an. Der Spin war da bereits gesetzt. Nach der angeblichen Festnahme von 11 Tatverdächtigen in der russisch-ukrainischen Grenzregion Bryansk verbreitete die Nachrichtenagentur TASS die neuesten Daten des FSB über die Untersuchung des Terroranschlags auf die Krokus-Stadthalle. Darin heißt es wörtlich, die Täter versuchten zu fliehen und waren auf dem Weg zur russisch-ukrainischen Grenze. Die Terroristen planten, die Grenze zu überqueren und hatten Kontakte auf ukrainischer Seite. Der Terroranschlag auf die Krokus City Hall war sorgfältig geplant. Klartext, trotz ISIS-Bekennerschreiben, das Experten zufolge authentisch ist, sowie dem für ISIS typischen Tathergang, schiebt Russland den Anschlag der Ukraine in die Schuhe. Auf die Fahrbahn kleben war gestern, jetzt kommen die Klimakaoten mit Hammer und Meißel. Mitglieder der sogenannten letzten Generation haben am Samstag den Flughafen Braunschweig-Wolfsburg in Niedersachsen vorübergehend blockiert. Der Airport wird vor allem vom Volkswagen-Konzern genutzt. Vier Chaoten hatten sich am Vormittag illegal Zutritt zum Flugfeld verschafft. Sie sperrten das Rollfeld mit Flatterband und Pylonen ab, stellten Warnschilder auf. Wegen Klimakatastrophe Flughafen stillgelegt. Dann machten sie sich mit Hämmern und Meißeln am Asphalt der Start- und Landebahn zu schaffen, hackten das Rollfeld auf. Die Polizei rückte an und nahm die vier vorläufig fest. Nach Angaben des Flughafensprechers war der Flugverkehr trotz der illegalen Aktion zu keinem Zeitpunkt beeinträchtigt. Auch auf dem Rollfeld seien keine nennenswerten Schäden entstanden, so der Sprecher. Der Verkehrsflughafen Braunschweig-Wolfsburg ist vor allem Startbahn für die regionale Wirtschaft sowie für die Forschung. Hauptnutzer ist allerdings Volkswagen. Der Konzern unterstützte vor Jahren den Ausbau des Flughafens. Deshalb starten und landen hier auch vergleichsweise viele Privatjets. Und gegen die richtete sich die Aktion am Samstag. Wir legen den Flughafen Braunschweig-Wolfsburg still, weil wir uns durch die Klimakatastrophe in einer akuten Notsituation befinden, so Sprecherin Miriam Mayer. Wir stecken verdammt tief in der Krise und müssen Emissionen einsparen. Die Besitzer von Privatjets und Superjachten werden diese nicht freiwillig stehen lassen, aber wir können das als Gesellschaft einfordern. Der Flughafenverband ADV fordert nun harte strafrechtliche Konsequenzen. ADV-Hauptgeschäftsführer Ralf Beisel: Das Eindringen in den Luftsicherheitsbereich ist kein Kavaliersdelikt. Das ist längst keine Spielerei mehr.
Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
RAF-Terroristin Daniela Klette sitzt in U-Haft und jammert über ihre dortigen Haftbedingungen. Isolation, Überwachung, Kontrollen. In den 70er Jahren kämpften inhaftierte RAF-Terroristen der ersten Generation wie Ulrike Meinhof, Andreas Bader und Gudrun Enslin gegen die aus ihrer Sicht unmenschlichen Haftbedingungen. 1976 bzw. 77 brachten sich 4 RAF-Mitglieder der ersten Generation im Stuttgarter Gefängnis Stammheim um. Und jetzt, knapp 50 Jahre später, klagt auch ein RAF-Mitglied der dritten Generation über ihre Haftbedingungen, Daniela Klette. Über ihren Anwalt ließ sie mitteilen, dass sie die Bedingungen in dem Gefängnis in Vechta in Niedersachsen nicht akzeptieren werde. Rechtsanwalt Lukas Theune sagte dazu dem Berliner Tagesspiegel, dass seine Mandantin von den anderen Häftlingen abgeschirmt und zudem offenbar rund um die Uhr per Videokamera überwacht werde. Die Gefängnisleitung halte Klette laut ihrem Anwalt offenbar für selbstmordgefährdet. Mit Blick auf die Selbstmorde der ersten Generation sei diese Entscheidung offenbar gefallen, wie Theune der Zeitung sagte. Damit wurde die Videoüberwachung ihrer Zelle begründet. Theune widerspricht laut Tagesspiegel, seine Mandantin sei nicht suizidgefährdet. Es gebe keinen Grund, sie per Videokamera zu überwachen. Auf Instagram zeigt Society Lady Victoria Vicky Rada, Gattin von Losteria-Gründer Klaus Rada, die schönen Seiten des Lebens und wie sie Gutes tut. Doch gerade zum sozialen Engagement von Rada gibt es jetzt viele Fragen. Wie Focus berichtet, geht es um diverse karitative Projekte der Münchnerin, bei denen die Grenzen zwischen Business und Privatleben verschwimmen sollen. Die Influencerin, 600.000 Follower auf Instagram, verkaufte unter anderem Designerkleidung über ihr Instagram-Konto Vicky Sale. Bis vor kurzem soll dort gestanden haben, dass 50% der Erlöse für wohltätige Zwecke gespendet werden. Wofür genau? Unklar. Und 2022 soll Rada den Verein We Are Together e.V. gegründet haben, der sich für Kriegsverfolgte einsetzt. Im selben Jahr soll Rada Ukrainern, die vor Putins Angriffskrieg flohen, in München unter anderem in Wohneinheiten untergebracht haben, die sie organisiert und eingerichtet hatte. Komisch, Klaus Rada habe dem Focus gegenüber von Renovierung der Wohneinheiten gesprochen. Er habe viel selbst gezahlt, so der Gastronom. Nachfragen bei einem Hausbesitzer sollen jedoch laut Focus ergeben haben, dass nicht Rada, sondern der Hausbesitzer allein für die Renovierung aufgekommen sei. Einen Einblick in den Rechenschaftsbericht des Vereins wollte man dem Magazin nicht gewähren. Wahnsinn! Damit das Halbfinale im DFB-Pokal zwischen dem 1. FC Saarbrücken und dem 1. FC Kaiserslautern am 2. April stattfinden kann, hat der DFB das Drittligaspiel gegen Essen am 30. März abgesagt. Zu groß waren die Bedenken des Verbandes, dass der Platz dann wieder in einem desolaten Zustand sein könnte. Saarbrückens Baudezernent Patrick Berberich zur Absage: Durch unsere Arbeiten hat sich der Zustand des Rasens in den vergangenen Tagen merklich verbessert. Aufgrund der außergewöhnlich hohen Bedeutung des DFB-Pokal-Halbfinals im Ludwigspark gegen den FCK können wir die Entscheidung des DFB aber nachvollziehen, den Rasen nicht innerhalb weniger Tage durch ein Ligaspiel doppelt zu belasten. Das Viertelfinale gegen Gladbach musste wegen schlechter Platzverhältnisse erst abgesagt, dann in tiefem Matsch nachgeholt werden. In einem Halbfinale soll der Rasen aber nicht spielentscheidend werden. Das Punktspiel des 1. FCS gegen Essen wird dann am 24. April stattfinden. Und im Finale müssten die Saarländer dann auswärts in Berlin antreten.
Hier ist das Bild News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
Til Schweiger und Matthias Schweighöfer waren einst unzertrennlich, doch nun offenbart Schweiger, dass er und sein einstiger Kumpel keinen Kontakt mehr haben. Im Podcast Hotel Matze mit Moderator Matze Hilscher spricht der Schauspieler über sein turbulentes Jahr 2023. Besonders die Vorwürfe, Schweiger würde alkoholisiert am Set erscheinen und ständig herumpöbeln, machten dem Kinostar zu schaffen. Hilscher will wissen, ob ihm deswegen Freundschaften gekündigt wurden. Tils prompte Antwort: Letztes Jahr konnte man genau sehen, wer sich und wer sich nicht gemeldet hat. Die meisten haben sich gemeldet. Dass Matthias sich nicht meldet, das hat mich überhaupt nicht überrascht. Weiter sagt Schweiger: Mit Matthias habe ich seit Jahren keinen Kontakt mehr und wir waren mal sehr, sehr, sehr eng. Der war für mich wie ein kleiner Bruder. Aber in dem Moment, wo er auf eigenen Füßen stand, dann seit wir zusammen diesen unsäglichen Film gedreht haben, 4 gegen die Bank, nie wieder was von ihm gehört. Ich hätte mich gefreut, aber ich habe jetzt nicht gesagt, der Matthias hat sich nicht gemeldet. Arschloch. Laut Bildinformationen liegt der Grund der Eiszeit darin, dass sich beide intensiv um ihre Projekte kümmerten und deshalb so der Kontakt eingeschlafen sei. Schweighöfer beantwortete eine Bildanfrage zu den Podcast-Aussagen bislang nicht, da er aktuell im Ausland ein neues Projekt produziert. Eine Bildanfrage bei Schweiger blieb bislang unbeantwortet. Doch kein Millionenfreikauf. Eigentlich wollte sich der wegen Vergewaltigung verurteilte Ex-Fußballstar Dani Alves auf Kaution freikaufen, doch vorerst muss der Brasilianer in Spanien im Gefängnis bleiben. Nach Angaben aus Justizkreisen konnte sein Anwalt das Geld bis zu einer Frist am Freitagnachmittag nicht aufbringen, somit war eine Haftentlassung vor dem Wochenende nicht möglich. Sollte er im Laufe des Wochenendes an das Geld herankommen, kann er frühestens am Montag wieder beim Gericht vorstellig werden. Hintergrund: Im Februar wurde Alves für schuldig gesprochen, eine junge Frau 2022 in einer Diskothek in Barcelona vergewaltigt zu haben. Er wurde zu einer Haftstrafe von 4 Jahren und 6 Monaten verurteilt, zusätzlich zu weiteren 5 Jahren auf Bewährung und einer Entschädigungszahlung von 150.000 Euro an das Opfer. Nach dem Urteil legte das Anwaltsteam von Alves Berufung ein und beantragten seine vorläufige Freilassung. Seit der Festnahme des ehemaligen Fußballprofis im Januar 2023 wegen drohender Fluchtgefahr hat sich seine finanzielle Situation deutlich verschlechtert.